HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Alexandra, eines der rauesten Armenviertel Johannesburgs. Für die, die hier leben, hat sich seit dem Ende der Rassentrennung nicht viel geändert.
Ich vertraue den Politikern nicht mehr. Sie kommen nur zu uns, wenn Wahlen stattfinden. Dann versprechen sie uns alles Mögliche. Aber es hat sich hier nie etwas geändert. Wir sind fest entschlossen. Diejenigen, die der Korruption für schuldig befunden werden, werden keine verantwortungsvollen Posten bekleiden. Weder im ANC noch im Parlament oder der Regierung. Südafrika ist ein Land mit enormer Ungleichheit. Ein paar Meter weiter dort drüben stehen die Wellblechhütten. Es hätte auch passieren können, dass ich zu den Menschen gehöre, die dort leben.
Instead of moaning what has gone wrong, what
nicht immer nur jammern, was nicht läuft. Wir brauchen Ideen und müssen zusammenarbeiten.
Was meine Hoffnung heute am Leben erhält, ist, dass wir nun wenigstens diese von der Verfassung garantierten Rechte und Institutionen haben. Wir haben eine starke Zivilgesellschaft und hervorragende Journalisten, die unser Bewusstsein schärfen. Deshalb war ich nie völlig desillusioniert.
Als Nelson Mandela, der große Freiheitskämpfer Südafrikas, schon ein älterer Herr war, da witzelte er: Wenn ich später mal in den Himmel kommen sollte, dann schaue ich mich als erstes nach einem ANC-Ortsverein um. Der ANC, die Befreiungsorganisation, politische Heimat Mandelas, ist am Kap inzwischen seit 25 Jahren an der Macht. Genauso lange, wie die Demokratie im Lande alt ist. Aber aus dem African National Congress, früher mal Symbol für Widerstand und Umbruch, ist ein Selbstbedienungsladen geworden. Fraglich, ob Mandela unter diesen Umständen weiterhin Mitglied sein wollte. Denn seine hehren Ziele, Gleichheit, Versöhnung, die verhöhnt der ANC in den Augen vieler, vor allen Dingen vieler schwarzer Wähler, die traditionell die Machtbasis der Partei bilden. Sie könnten mit dem ANC abrechnen, heute bei den Wahlen. Gewählt werden die Regionalparlamente und die Nationalversammlung, die dann wiederum auch den Präsidenten bestimmt. Die Südafrikaner entscheiden also mit, ob Korruption vor Gericht wirksam bekämpft wird, ob weiße Landbesitzer, viele von ihnen Hüter von Privilegien, künftig enteignet werden und ob Südafrika den Aufbruch in eine bessere Zukunft schafft oder aber weiter absinkt und das Erbe Mandelas endgültig verspielt. HR2 Kultur, der Tag, Frust in Freiheit, Wahlen in Südafrika, unser Thema heute Abend. Über die Katerstimmung am Wahltag, Jana Gent.
Die Wahlsendungen im Fernsehen klingen wie ein Showdown in einem Spielfilm. Denn das Leben der Südafrikaner ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Und da wundert es nicht, wenn Menschen ernüchtert klingen.
Our leaders, they are not there for people.
Unsere Führer sind nicht für das Volk da. Sie versprechen das, halten es aber nicht. Ich werde nicht wählen gehen, weil niemand etwas für uns tut.
Yeah, I'm not going to vote, because they don't do anything for us.
Agmonao bewohnt eine Wellblechhütte am Ostkap, weit entfernt von einer Stadt. Er ist arbeitslos, wie fast jeder in seiner Siedlung. Da nützt es auch wenig, wenn Präsident Cyril Ramaphosa um Geduld bittet.
Let us go through this.
Wir müssen da durch. Ich weiß, dass die Menschen alles sofort wollen. Sie sind ungeduldig. Es ist aber eine weite Reise. Einigkeit und Erneuerung zu erreichen, das dauert lange. Das geht nicht an einem Tag. Ramaphosa verspricht, gegen Korruption zu kämpfen und hat behutsam damit begonnen, seit er die Geschäfte vor etwas mehr als einem Jahr von seinem Vorgänger Jacob Zuma übernommen hatte. Elizabeth, die in Pretoria lebt, spricht deshalb von bedingungslosem Vertrauen.
Ours cannot do nothing for myself. But now I know.
Früher konnte ich gar nichts machen und jetzt habe ich immerhin das bisschen, was ich habe. Unsere Regierung sagt, man dürfe nicht rumsitzen und warten, bis etwas Gutes geschieht. Wir müssen selbst etwas tun. Wenn wir uns aufraffen, wird auch alles gut. Ich halte bis zuletzt zum ANC, denn eines Tages wird alles gut sein. Dennoch hat der ANC an Ansehen verloren und möglicherweise wird die Partei, die seit 1994 pausenlos regiert hat, abgestraft. 62% der Stimmen hatte sie zuletzt, vor 5 Jahren. Dagegen hält Musi Maimane, der Chef der Demokratischen Allianz, der im Wahlkampf bis zuletzt kämpferische Töne angeschlagen hatte.
Enough is enough. We've had 25 years of empty promises.
Genug ist genug. Nach 25 Jahren leeren Versprechungen stehe ich für den Wechsel. Zu Lebzeiten sollen die Menschen noch Wasseranschluss bekommen. In jedem Haushalt soll es ein Einkommen geben. Südafrikaner sollen nicht mehr sagen können, sie wären vergessen worden. Maimane hat seine Wähler dort sicher, wo Menschen enttäuscht sind und nicht aus alter Verbundenheit ihr Kreuz machen. Lechlegondo Thabane hat er überzeugt. Er lebt im Nordwesten, nah an der Grenze zu Botswana. Ich glaube der demokratischen Allianz. Wenn sie gewählt wird, dann kann sie vieles verbessern. Ich werde für Herrn Maimane stimmen. Ich habe Hoffnung und setze auf das, was er sagt. Letzte Umfragen stellen dem ANC nur noch 50% in Aussicht. Und die größten Oppositionsparteien stehen in direkter Konkurrenz. Die linksradikale EFF punktet bei großen Teilen der Bevölkerung mit der Forderung nach einer entschädigungslosen Enteignung von Land und Betrieben. Die Prognose von Politikwissenschaftler Bill Johnson ist die.
The two really striking things about
Es sieht so aus, als würden bei den Ergebnissen zwei Punkte bemerkenswert werden. Die demokratische Allianz, die seit 25 Jahren immer gewonnen hat, könnte zurückfallen. Und die EFF könnte erheblichen Stimmenzuwachs bekommen und in dieser Wahl triumphieren. Das Schwellenland Südafrika, dessen Wirtschaft auf dem Kontinent nur noch Rang 2 erreicht, steht an einem Scheideweg. Oft genug ist von einer Schicksalswahl die Rede oder, wie im Fernsehen, vom Moment der Wahrheit.
The moment of truth.
Die Wahl könnte also zur Abrechnung mit dem ANC und seiner Misswirtschaft werden. Allerdings einer anderen Partei, als ihm die Stimme zu geben, das ist für viele Südafrikaner nach wie vor so, als ob sie dem Befreiungskampf insgesamt in den Rücken fallen würden. Viele halten deshalb noch immer standhaft zum ANC, dankbar für das, was Mandela geleistet hat. Sie messen die Partei an ihrer glorreichen Vergangenheit, nicht an der miserablen Gegenwart. Heinz Bongert ist Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Johannesburg. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Bongert, als die Südafrikaner vor 25 Jahren das erste Mal wählen durften, erwarteten die Menschen stundenlang auf staubigen Straßen und Feldern. Sie reihten sich ein in kilometerlange Schlangen. Wie haben Sie den Wahltag heute erlebt?
Ich fange mal mit den Zahlen an. 1994 war natürlich eine unglaubliche Euphorie in diesem Land. Ich war dann natürlich nicht hier, aber man liest das ja und sieht das jetzt auch wieder im Fernsehen teilweise. Also es gab eine Wahlbeteiligung von fast 90%. Heute rechnen wir mit 70, vielleicht 71%. Und auch das ist ja ein Ausdruck von Frustration der Menschen, die enttäuscht sind. Heute in Johannesburg, als ich ins Büro gefahren bin, die Straßen waren leer, wie bei uns in Deutschland an einem Karfreitag vielleicht. Aber ich habe einige Leute gefragt und sie haben gesagt, sie sind wählen gegangen. In den Wahllokalen waren auch Schlangen, aber alles läuft hier sehr friedlich und geregelt ab. Und offensichtlich, der Wahlvorgang selber geht auch sehr schnell. Deswegen werden die Schlangen auch schnell wieder abgebaut. Die Lokale sind heute noch bis 9 Uhr auf. Und heute Morgen um 7 haben sie eigentlich fast alle aufgemacht, bis in einigen Gebieten, wo es Regenfälle gab. Da hatte man logistische Probleme, aber ich habe eben im Fernsehen von der Wahlkommission einen Manager gehört, der sagte, es ist alles unter Kontrolle, alles friedlich verlaufen, alle Wahllokale sind auf und man erwartet vielleicht morgen Nachmittag dann so erste Ergebnisse.
Nun waren die Herausforderungen in Südafrika seinerzeit ja immens. Das Land musste friedlich aus mehr als 300 Jahren weißer Vorherrschaft und schwarzer Ausbeutung herausgeführt werden. Und vieles ist unter Mandela ja tatsächlich auch gelungen. Also Südafrika bekam zum Beispiel eine der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt. Es gab keinen Bürgerkrieg. Millionen kleiner Wohnungen wurden gebaut. Die Lebenserwartung stieg um ein Jahrzehnt. Wann ist diese Entwicklung gekippt?
Also ich bin selber noch nicht so lange in Südafrika, erst seit Anfang letzten Jahres. Aber alles, was ich höre und lese, deutet doch stark darauf hin, dass also so eine latente Korruption eigentlich schon immer da war. So nach dem Motto, wir haben den Befreiungskampf erfolgreich abgeschlossen, jetzt sind wir dran. Aber dass das sozusagen dramatisch zugenommen hat unter der neunjährigen Präsidentschaft von Jacob Zuma. Man spricht dann hier von State Capture. Und auf der einen Seite haben wir freie Presse, das heißt, über diese Dinge wird auch berichtet und die Menschen wissen darüber Bescheid. Und gleichzeitig fällt der Strom aus, es gibt keine Wasserversorgung, die Straßen sind schlecht, vor allen Dingen in ländlichen Gebieten. Die Krankenhäuser sind nicht gut ausgestattet, das Bildungswesen braucht eine Reform, die Wirtschaft liegt am Grunde. Arbeitslosigkeit ist knapp unter 30%, Jugendarbeitslosigkeit bei 57%. Da sind die Leute frustriert, die haben sich was anderes vorgestellt.
Zuma musste dann ja auch zurücktreten, er wollte seine Ex-Frau aufbauen, die dann allerdings Ramaphosa knapp unterlag. Parteichef heute, seit letztem Jahr Präsident, früher war er Gewerkschaftsführer, inzwischen 12 reichster Südafrikaner. Was trauen Sie ihm zu?
Ramaphosa spricht im Wahlkampf, und das nehme ich ihm auch ab, über Renewal, also der ANC muss erneuert werden. Er macht sich das auch nicht so einfach, dass er sagt, mein Vorgänger Zuma war korrupt und der ist jetzt weg und jetzt wird alles gut. Ist schon klar, dass wir hier ein ANC-weites Problem haben mit Selbstbereicherung, Klientelismus, Nepotismus. Und dass der Mann 12 reichster Südafrikaner ist, ist vielleicht ein Vorteil hier, denn er hat es nicht mehr nötig, sich zu bereichern. Sie haben eben von der Verfassung gesprochen. Das ist vielleicht auch wichtig mal zu erwähnen. Einer der Väter dieser Verfassung war Ramaphosa. Und Sie haben von Frieden gesprochen. Der Ramaphosa war auch einer der Chefunterhändler zur Beendigung des Bürgerkriegs in Nordirland. Das heißt, man traut ihm eine Menge zu als Vermittler, und als jemand, der die richtigen Kompromisse schmieden kann.
Allerdings war er unter Zuma auch Vizepräsident und damit auch eigentlich Teil des ANC-Systems. Ja. Jetzt will er aber von den Machenschaften Zumas nichts gewusst haben. Wie glaubwürdig ist das?
Das ist nicht sehr glaubwürdig, aber das wundert mich auch, dass ihm das offensichtlich nicht schadet. Wenn Sie Meinungsumfragen lesen, dann sehen Sie, die Zustimmung für Ramaphosa ist deutlich höher als für den ANC. Und er hat, und da liegt auch jetzt die Gefahr, der hat sich bei dem Parteikongress im Dezember 2017 bei 5000 Delegierten mit weniger als 150 Stimmen gegen Frau Dlamini durchgesetzt. Und im Grunde geht durch den ANC ein Split. Man redet hier von Traditionalisten und Reformern. Man kann aber auch sagen, die Guten und die weniger Guten, die Schlechten und die weniger Schlechten vielleicht.
Stichwort Reformen, wie ist da Ihre Einschätzung? Wie könnte Ramaphosa, wenn er denn überhaupt das ernsthaft will, den ANC reformieren? Was braucht es dafür?
Er muss das umsetzen, was er angekündigt hat und den Prozess angefangen hat. Er muss radikal alle korrupten Kollegen, alle korrupten ANC-Führungskräfte, denen man was nachweisen kann, in die Wüste schicken. Ramaphosas Strategie ist, dass er das von der politischen Ebene auf die juristische Ebene setzt. Er hat Untersuchungskommissionen einberufen. Er hat zwei Generalstaatsanwälte neu ernannt. Er hat den Chef der Steuerbehörde neu ernannt. Deren Vorgänger waren alle auf der Zuma-Bezahlliste. Die haben alle kräftig mitkassiert. Er hat das also eingeleitet. Und er sagt ganz offen, das kam ja auch eben in dem Vorbericht, ich brauche Zeit, gib mir Zeit. Das ist eigentlich sein Wahlkampfslogan. Er sagt, wir sind uns bewusst über alles, was hier schlecht gelaufen ist. Wir sind es auch selber schuld. Und ich bin willens und bereit und kompetent genug, das in die Wege zu leiten, dass wir Südafrika wieder in eine bessere Entwicklung schicken können. Die Frage ist, ob er die Zeit kriegt. Na, ich glaube, bei den Wahlen, eben war die Rede von 50%, die Meinungsumfragen gehen ganz weit auseinander. Die gehen von 49 bis zu 65% ANC-Zustimmung. Ich vermute, es wird bei 55 bis 60 sein. Aber die spannendere Frage ist, wird er sich im ANC durchsetzen können? Denn wenn der ANC gesplittet ist und wenn seine Gegner im ANC glauben, dass sie stark genug sind, können sie einen neuen Parteitag einberufen und ihn absetzen. Mit einer neuen Mehrheit der 5000 Delegierten. Das ist eine Möglichkeit, die hier auch diskutiert wird.
Heinz Bongardt, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Johannesburg. Vielen Dank. Cyril Ramaphosa, von dem wir gerade gehört haben, wird nun also aller Wahrscheinlichkeit nach darin bestätigt, Mandelas Erbe weiterzuführen. Die Wahlergebnisse dürften ab Samstag vorliegen. Wäre es nach Madiba selbst gegangen, dann hätte Ramaphosa auf das Amt nicht 20 Jahre warten müssen. Mandela sprach sich schon früh für ihn als seinen Nachfolger aus. Schließlich waren sie viele Jahre lang Gefährten auf dem langen Weg zur Freiheit. So der Titel von Mandelas Erinnerungen, von denen wir einen Ausschnitt hören.
Im Juli 1991 hielt der ANC zum ersten Mal seit 30 Jahren seine Jahreskonferenz auf südafrikanischem Boden ab. An der Konferenz nahmen 2244 stimmberechtigte Delegierte teil, die von den ANC-Ortsgruppen im In- und Ausland auf demokratischem Wege gewählt worden waren. In der Konferenz wurde ich ohne Gegenstimme zum ANC-Präsidenten gewählt. Cyril Ramaphosa wurde zum Generalsekretär gewählt. Ein Zeichen dafür, dass die Fackel von der älteren Führungsgeneration an eine jüngere weitergereicht worden war. Cyril, dem ich erst nach meiner Freilassung aus dem Gefängnis begegnet war, war ein würdiger Nachfolger in einer langen Reihe bemerkenswerter ANC-Führer. Er war wahrscheinlich der geschickteste Verhandlungspartner in den Reihen des ANC, eine Fähigkeit, die er sich als Generalsekretär der Gewerkschaft der Minenarbeiter erworben hatte. In meiner Rede dankte ich für die große Ehre, die mir erwiesen worden sei, und sprach über die Schwierigkeit, die damit verbunden sei, in die Fußstapfen meines großen Vorgängers Oliver Tambo zu treten. Obwohl wir uns mit der Regierung in den Haaren lägen, seien doch Verhandlungen an sich schon ein Sieg. Die bloße Tatsache, dass die Regierung sich überhaupt an Verhandlungen beteilige, sei schon ein Zeichen dafür, dass sie nicht über die Kraft verfüge, die Apartheid aufrechtzuerhalten. Ich wiederholte, der Verhandlungsprozess werde nicht einfach sein, da wir es mit Politikern zu tun hätten, die sich nicht selbst aus der Macht wegverhandeln wollten. Der entscheidende Punkt, der ganz deutlich gesehen werden muss, ist der, dass der Kampf nicht vorüber ist. Und die Verhandlungen selbst sind ein Schauspiel des Kampfes, mit Fortschritten und Rückschlägen, wie jede andere Form des Kampfes.
Nelson Mandela, der lange Weg zur Freiheit. Politiker, die sich nicht selbst aus der Macht wegverhandeln wollen, das kommt uns auch heute noch bekannt vor. Auch, dass der Kampf noch nicht vorüber ist, im Gegenteil. Der Kampf gegen die, für die Freiheit bedeutet, sich die Taschen zu füllen. Jacob Zuma soll 13 Milliarden Euro abgezweigt haben für sich. Außerdem leitete er offenbar milliardenschwere Staatsaufträge an eine befreundete indischstämmige Geschäftsfamilie, die Guptas, die sogar Regierungsposten erhielten. Durch solche Patronage geschah es, dass Staatsbetriebe ausbluteten, wofür der staatliche Stromkonzern Eskom ein Beispiel ist. Während der Apartheid gehörte er zu den profitabelsten Versorgungsunternehmen der Welt. Heute fällt der Strom ständig aus und legt große Teile des Landes lahm.
Am Anfang war der Strom unverhofft weg, gern auch mal den kompletten Tag. Genervt war im Grunde jeder, so wie diese Studentin. Es ist frustrierend, wir stehen so früh auf, um alles zu schaffen. Dann kochen wir, aber später müssen wir kalt essen. Fürs Studio muss ich viel lesen, dann machen wir Kerzen an, aber die sind einfach nicht hell genug. Inzwischen ist das besser organisiert. Es kursieren Bilder, die aussehen wie ein großer Stundenplan. Nur, dass er für jeden Tag eines Monats gilt, die Zeiteinheiten jeweils 4,5 Stunden umfassen und die Fächer aus mehreren Zahlenkürzeln bestehen. Jede Stadt ist in Stromversorgungsviertel aufgeteilt, jeder hat seine eigene Nummer. Man weiß also vorher, wann der Strom ausgeht. Einplanen muss man 2x täglich für jeweils 4,5 Stunden. Zum Ärgernis eines jeden. Es ist schrecklich. Seit Wochen fürchte ich, dass meine Elektrogeräte dabei draufgehen. Zur Arbeit zu fahren ist ein Albtraum. In Johannesburg sind die Ampeln aus. Dann regnet es so heftig. Das ganze Leben ist irgendwie chaotisch. Haben wir Strom oder nicht? Es ist doch besser, gar keinen zu haben, als wenn es so ist. Die Stromabschaltungen haben herbe Folgen. Kleine Restaurants und Pflegeheime haben Existenzängste. Kabeldiebe schlagen zu und es sind tatsächlich schon Fernseher explodiert, als der Strom mit zu hoher Spannung wieder hochgefahren wurde. Auch die Wirtschaft macht sich Sorgen. Größere Unternehmen haben zwar für den Notfall Generatoren, aber die Versorgungssicherheit ist für Produktionsabläufe und die Standortsicherheit nicht zu unterschätzen. Deshalb hat der Staat ein Rettungspaket für Eskom ausgelegt. 69 Milliarden Rand umfasst die Finanzspritze, umgerechnet etwas mehr als 4 Milliarden Euro. Und trotzdem weniger als das, was Eskom erbeten hatte. Makwe Masilela ist Wirtschaftsanalyst mit Schwerpunkt Energiewirtschaft. Er glaubt, dass dieses Geld gut eingesetzt ist. Das war clever vom Finanzminister und seinem Team. Anstatt Eskom das ganze Geld zu geben, sagen sie, wir helfen euch. Ist das genug, um das ganze Unternehmen aus der Krise zu holen? Nein. Aber es bringt sie in die Position, um sich selbst herauszumanövrieren. Es muss etwas passieren. Eskom produziert 95% der Elektrizität in Südafrika. Aber Kraftwerke wurden zu lange nicht gewartet und versagen. Korruption grassierte und massive Schuldenberge wurden aufgehäuft. Und das ist noch nicht alles. Die Welthandelsorganisation schätzt, dass bei Eskom 27.000 Menschen arbeiten, die gar nicht nötig wären. Eskom muss sich folglich viele Fragen gefallen lassen und vor allem Antworten finden. Die Wirtschaftsexpertin Tendani Matsihimuli klingt ernüchtert.
The chances of a downgrade increases when you have noble ideas.
Edle Ideen, die einfach nicht umgesetzt werden können, verändern gar nichts. Für mich sind das nur Möglichkeiten. Und die Regierung muss erklären, was die einzelnen Punkte nun bewirken sollen. Die Konjunkturaussichten sind wegen der Energiekrise derzeit jedenfalls nicht besonders rosig. Die Schätzungen für das Wirtschaftswachstum hat die Regierung heruntergeschraubt. Keine allzu guten Vorzeichen für die Wahl. Inzwischen macht sich auch Galgenhumor breit. In sozialen Netzwerken sieht man regelmäßig Bilder sowie eine Karikatur der Titanic. Was der Unterschied zwischen der Titanic und Südafrika sei, steht darauf. Und die Antwort wird gleich mitgeliefert. Als die Titanic unterging, waren die Lichter an.
Ein anderer Witz lautet, was gab es vor Kerzen? Die Antwort, Strom. Diese Zustände fordern nicht nur Privatleuten Nerven ab, sondern produzierenden Unternehmen Geduld und verschrecken Investoren. Bei Eskom, so heißt es, wurden korrupte, unqualifizierte Parteimitglieder eingeschleust und für sie Facharbeiter entlassen. Staatliche Unternehmen in Südafrika stehen insgesamt vor dem Abgrund, können nur noch durch Milliardenkredite am Leben erhalten werden und produzieren unterdessen immer neue Schulden. Neben Eskom gibt es ja noch andere Beispiele, die South African Airways etwa, von der der Finanzminister sagte, er persönlich würde da keinen Cent reinstecken. Diese einst stolze Fluglinie bietet nicht mal mehr Langstreckenverbindungen von Kapstadt aus an, nur noch von Johannesburg. Peter Konze ist stellvertretender Vorsitzender Deutschland von Transparency International und ehemaliger Afrika-Direktor der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Konze, erklären Sie uns diesen Mechanismus. Wie können riesige, ehemals profitable Unternehmen derart runtergewirtschaftet werden?
Südafrika ist ein Beispiel für das, was man State Capture nennt. Das heißt, dass ein ganzer Staat in die Hand von korrupten Netzwerken gerät. Das fängt an mit der Partei, der herrschenden Partei, dem ANC, wo seit Jahren korrupte Netzwerke sich entwickelt haben. Das ist ja ein Einparteiensystem fast am Anfang gewesen. Inzwischen gibt es auch stärkere Opposition, aber seit der Unabhängigkeit reagiert der ANC. Und diese Netzwerke, die es da gibt, haben dazu geführt, dass auch in der Regierung und vor allen Dingen eben auch bei den Staatsbetrieben inkompetente Genossen, sage ich mal, aus den Parteien sitzen, die sich in die Hände spielen und miteinander zusammenarbeiten, um diese Möglichkeiten zu nutzen, diese Betriebe zu plündern praktisch, indem sie sich Aufträge zuschustern, indem Minister sich bestechen lassen und vor allen Dingen, indem man sehr gut Positionen, gut bezahlte Positionen bei den Staatsbetrieben hat, ohne dafür qualifiziert zu sein.
Dabei brachte Südafrika doch eigentlich ideale Ausgangsbedingungen mit. Also das Land ist nicht nur wunderschön, sondern es ist auch die einzige afrikanische Industrienation. Ausländische Unternehmen haben sich darum gerissen, von hier aus den Kontinent zu erschließen. Es ist reich an Mineralien und Bodenschätzen. Aber da ist eben auch die Korruption, die alle Entwicklung untergräbt. Wie groß ist denn das Ausmaß an Vetternwirtschaft und Filz?
Das ist immer schwer zu sagen, aber Südafrika startete in diesem Index, den wir haben bei Transparency International, als das beste afrikanische Land. Inzwischen sind sie deutlich abgerutscht, sind Länder wie Namibia, wie Ruanda, wie die Kapverden, wie Mauritius, die vor Südafrika liegen. Und wir können das sagen, es ist eine ständige Verschlechterung in dem System. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch positive Elemente, die wir in anderen Ländern so nicht sehen. Es gibt in Südafrika nach wie vor eine freie Presse, es gibt eine unabhängige Justiz, es gibt eine starke Zivilgesellschaft und schließlich haben diese Fakten ja auch dazu geführt, dass Zuma zurücktreten musste. Das heißt, Auf der einen Seite hat sich die Situation sehr verschlechtert, aber ich sehe durchaus die Chance, dass mit einem neuen Präsidenten oder mit dem neuen Präsidenten, der ja jetzt erst aber selbst gewählt wird, bisher ist er ja nur nachgefolgt als Vizepräsidenten, es doch wieder eine Tendenz zum Besseren gibt.
Insgesamt liefen 800 Ermittlungsverfahren gegen Zuma und seine Großfamilie. Wie steht es da um die juristische Aufarbeitung?
Diese Verfahren haben geruht, solange Zuma Präsident war. Jetzt sind die alle wieder angelaufen. Und es gibt Freunde von mir aus Südafrika, die auch sagen, dass Zuma letztendlich im Gefängnis landen wird. Ob das passiert, muss man sehen. Auf jeden Fall werden diese Sachen alle weiter verfolgt. Das geht auch zurück auf Bestechungsvorwürfe mit Waffen, mit großen Waffengeschäften, die Südafrika gemacht hat in den 90er Jahren. Und es wird zu sehen sein, was da rauskommt. Aber die Qualität der südafrikanischen Justiz spricht eigentlich dafür, dass das sehr, sehr konsequent alles aufgearbeitet wird.
Sollte Ramaphosa, wie er es angekündigt hat, die Korruption bekämpfen und hart durchgreifen, dann dürfte aber vielleicht nicht nur Zuma, sondern auch ein Großteil der ANC-Abgeordneten ins Gefängnis kommen. Wie will er das gegen seine eigenen Leute durchsetzen? Wir haben vorhin schon gehört, dass da durchaus auch Teile der Partei revoltieren könnten.
Also Ramaphosa ist in einer sehr schwierigen Situation. Er war ja bisher nicht vom Volk gewählt, sondern ist eben in die Position reingekommen, in dem Moment, wo Zuma zurückgetreten ist. Sein Vizepräsident ist ein Zuma-Mann, der Generalsekretär der Partei auch. Und es gibt eben überall in Positionen, auch auf den in den Provinzen, Zuma-Leute, die das Sagen haben. Und letztendlich ist ja auch seine Wahl ein ganz, ganz knappes Ergebnis gewesen im Rahmen des ANCs. Und jetzt ist er sehr vorsichtig bisher, weil er weiß, dass er noch eigentlich eben immer wieder Kompromisse machen muss, geht vorsichtig vor. Und die Wahl ist von eine ganz wichtige Entscheidung natürlich jetzt. Wenn er zu schlecht abschneidet, dann wird seine Situation im ANC eher wieder gefährdet und es wird noch schwieriger für ihn, konsequent gegen Korruption vorzugehen. Eine wichtige, wichtige Wahl an dem heutigen Tag.
Peter Konze, stellvertretender Vorsitzender von Transparency International Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Was für ein Gegensatz zu damals, vor 25 Jahren, als Nelson Mandela gewählt wurde. Er hat Menschen in aller Welt begeistert, weil er keine Rache wollte, sondern Gleichheit und Frieden. Er gab seinen Landsleuten die Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber diese Hoffnung haben Teile des ANC ihnen wieder genommen. Der ehemalige Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu, befand, die Regierung sei schlimmer als die während der Apartheid. Heute ist Südafrika dasjenige Land in der Welt mit der größten Ungleichheit. Und so wollen Millionen Menschen auch gar nicht wählen gehen, weil es ihrer Meinung nach sowieso nichts bringt. Früher hingegen haben Freiheitskämpfer ihr Leben dafür gegeben, dass das allgemeine Wahlrecht eingeführt wird. Und als das dann 1994 endlich umgesetzt wurde, da war die Euphorie groß.
Die Bilder der Südafrikaner, die an jenem Tag zur Wahlurne gingen, sind in mein Gedächtnis eingebrannt. Lange Schlangen von geduldigen Menschen, die sich durch die schmutzigen Straßen und Gassen von Dörfern und Städten wandten. Alte Frauen, die ein halbes Jahrhundert gewartet hatten, ehe sie zum ersten Mal ihre Stimme abgeben konnten. Und die erklärten, zum ersten Mal in ihrem Leben fühlten sie sich als Menschen. Weiße Männer und Frauen, die erklärten, sie seien stolz, doch noch in einem freien Land zu leben. Die Stimmung der Nation während jener Wahltage war erhebend. Gewalttätigkeiten und Bombenanschläge waren eingestellt und es war, als ob die Nation neu geboren wäre. Selbst die logistischen Schwierigkeiten der Wahl, die falsch aufgestellten Wahlurnen, die wilden Stimmlokale und die Gerüchte über Betrügereien an bestimmten Orten konnten den überwältigenden Sieg von Demokratie und Gerechtigkeit nicht schmälern. Einige ANC-Anhänger waren enttäuscht darüber, dass wir die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht hatten. Doch ich gehörte nicht zu den Enttäuschten. Vielmehr war ich erleichtert, denn wenn wir 2/3 der Stimmen auf uns vereinigt hätten und in der Lage gewesen wären, ohne Mitwirkung anderer eine Verfassung durchzusetzen, hätten die Leute argumentiert, wir hätten eine ANC-Verfassung geschaffen und nicht eine südafrikanische. Ich wollte eine echte Regierung der nationalen Einheit.
Ein Auszug aus Nelson Mandelas Lebenserinnerungen. Von der nationalen Einheit ist Südafrika weit entfernt. Noch immer entscheidet die Hautfarbe mit über den künftigen Lebensweg. Das zeigt sie schon auf Luftbildern der Städte. Hier die Wellblechhütten, die immer weiter meandern, dort die geputzten Vorgärten und viktorianischen Villen. Manchmal trennt sie nur eine Autobahn. Wer auf der falschen Seite der Straße geboren wurde, der bekommt schlechte Schulbildung. In Südafrika können die Kinder schlechter lesen und schreiben als in Bangladesch. Wer auf der falschen Seite der Straße geboren wurde, der bekommt vielleicht einmal im Monat einen Arzt zu sehen und teilt sich ein erbärmliches Zimmer mit seiner ganzen Familie. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt je nach Quelle bei 50-70%, weswegen immer mehr junge Südafrikaner das Land verlassen. Auch weiße Jugendliche spielen mit der Idee, dieser junge Mann hier gibt aber nicht auf.
Stylinggel im Haar, den Bart modern gestutzt und in Shirt und Hose gehüllt, die er so auch in London tragen könnte. So begegne ich Donovan Banyard. Er ist 25 und wenn man ihn fragt, was er aus seinem Leben noch so machen will, dann sagt er das hier.
I tell everyone be a president and I do love my country and I want to change it for the better. I want to make South Africa great again.
Ich erzähle jedem, dass ich Präsident werden will. Ich liebe mein Land und will es zum Besseren verändern. Ich will Südafrika wieder groß machen, sagt er. Ganz so einfach ist das aber nicht, scheint es. Denn Donovan, bestückt mit 2 Studienabschlüssen, bekommt keinen Fuß so recht in die Tür.
I did look for a job and it was extremely hard and I can tell you why.
Ich suche Arbeit und das ist hart. Ich bin nun mal weiß und das disqualifiziert mich.
Disqualifies you from getting any job.
Donovan arbeitet in einem Elektrofachgeschäft. Studieren hätte er dafür nicht müssen. Sein Arbeitstag beginnt um 4 Uhr morgens und endet um 18 Uhr. Er wohnt bei seinen Eltern, denn alles andere könnte er sich gar nicht leisten. Hunderte Bewerbungen hat er schon geschrieben, aber die Stellen bekam nie ein Bewerber mit weißer Hautfarbe. Und dennoch sagt er, er sei als Weißer privilegiert in Südafrika. Er finde das gar nicht ungerecht.
As a white, I'm privileged. I do not want to say it's unjust.
Weiß sein und jung sein ist das eine. Aber ganz generell sagt die Statistik, dass fast jeder zweite junge Mensch arbeitslos ist. Eine Jugendarbeitslosigkeit, die weltweit ihresgleichen sucht. Deshalb wandern immer mehr junge Südafrikaner ab, ganz gleich welcher Hautfarbe. Die Argumente sind oft dieselben. Sie wollen Entwicklungsmöglichkeiten. Sie wollen sich sicher fühlen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Und sie wollen den Job, für den sie qualifiziert sind.
I've seen all my friends go overseas and stuff and they say, oh wow, you're South African? Bam.
Alle meine Freunde sind weg und sie sagen, du bewirbst dich und die Leute wissen, dass Südafrikaner hart arbeiten. Alle haben sich beworben, hatten ihr Gespräch und haben den Job gekriegt. Ich hatte schon endlos viele Vorstellungsgespräche. Im Ausland, denke ich, gibt es mehr Möglichkeiten. Denn Südafrika hat aus Sicht junger Menschen ziemlich überzeugende Eckdaten. Die Wirtschaft stagniert beinahe, die Lebenshaltungskosten steigen aber seit Jahren kontinuierlich an. Und Vertrauen in die Politik haben junge, ausgebildete Leute immer weniger. Dennoch ist Donovan überzeugt, dass es für Südafrika nur eine Lösung gibt: im Land bleiben und anpacken.
Instead of moaning what has gone wrong, what can
nicht immer nur jammern, was nicht läuft. Wir brauchen Ideen und müssen zusammenarbeiten. Ich bin sicher, dass es für jedes Problem auch eine Lösung gibt. Na, so ein bisschen nach Potenzial für das Präsidentenamt irgendwann mal klingt das ja.
Ein Problem, dem sich die Regierung nun seit dem vergangenen Jahr zuwendet, ist die ungleiche Verteilung von Besitz. Gegen Ende der Apartheid besaßen Weiße fast 90% des Landes, sie selbst machten aber nur knapp 11% der Bevölkerung aus. Heute gehören geschätzt immer noch 70% des Landwirtschaftslandes Weißen. Dass Ramaphosa diese Frage nun stellt, die Frage nach Gerechtigkeit und Gleichheit, hat aber wohl vor allen Dingen mit dem Druck zu tun, der EFF, der Economic Freedom Fighters, von denen wir im ersten Beitrag gehört haben, die den ALC von links überholen wollen. Bei der letzten Wahl sind die EFF zum ersten Mal angetreten und kamen aus dem Stand auf 6%, wovon die Hälfte der Stimmen von jungen Wählern gekommen sein dürfte. Stimmen, die der ANC nicht verlieren will, weswegen er eine Landreform versprochen hat. Eine Reform, von der vor allen Dingen die Abgehängten profitieren sollen. Melanie Müller arbeitet in Berlin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und befasst sich mit der Debatte um die Landreform in Südafrika. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Müller, was ist das für eine Reform? Worum geht es?
Also es ist ein sehr umfassender Prozess, bei dem es darum geht, was Sie angesprochen haben, diese ungleiche Verteilung von Land wieder zu verändern, rückgängig zu machen und auch schwarze Menschen daran zu beteiligen und denen Land zu geben. Man muss da verstehen, dass eben viele Schwarze unter der Apartheid, während der Apartheid auch von Land vertrieben wurden. Viele von denen warten bis heute auf Konventionen oder wollen das Land zurückhaben. Viele von denen leben aber auch unter sehr unklaren Rechtsverhältnissen. Also sie leben auf Land, da ist nicht klar, dürfen sie da bleiben und so weiter. Das sind Sachen, die der ANC eigentlich angehen wollte. Das ist nicht gut gelungen in den ersten 25 Jahren der Demokratie. Das hat unterschiedliche Faktoren. Die Korruption ist unter anderem ein Problem. Und nun wird eben immer deutlicher, dass vor dem Hintergrund der ungleichen Besitzverhältnisse in Südafrika viele Menschen im Land auch eine umfassende Landreform fordern. Und die Regierung hat vor allem im letzten Jahr auch unter Druck der IFF im Parlament sich jetzt diesem Thema angenommen. Es gibt gerade verschiedene Kommissionen, die den Präsidenten dabei beraten. Und in dem Sinne spielen ja auch die entschädigungslosen Enteignungen, die häufig diskutiert werden, mit eine Rolle. Aber das ist eigentlich nur ein sehr geringer Teil
dieser. Um da trotzdem noch mal kurz drauf einzugehen, noch 2017 hat die Regierung Südafrikas entschädigungslose Enteignung kategorisch abgelehnt. Könnte die jetzt trotzdem kommen?
Eigentlich ist es so, dass die Verfassung, wie viele andere Verfassungen der Welt, unter ganz bestimmten Umständen auch entschädigungslose Enteignungen bereits erlaubt. Das ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Das kann der Staat machen, wenn es im nationalen Interesse ist. Das wurde nie gemacht, das ist richtig. Jetzt gibt es das, sehr wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es einen Zusatz geben wird zur Verfassung, der konkretisieren soll, unter welchen Bedingungen sowas passieren kann. Beispielsweise, wenn Land zu Spekulationszwecken genutzt wird oder wenn das brach liegt und einfach nicht genutzt wird und somit auch der Volkswirtschaft fehlt. Größere Enteignungen gehen eigentlich schon alleine aufgrund anderer Paragraphen in der Verfassung nicht. Also die demokratische Verfassung in Südafrika ist da auch sehr eng gestrickt und da müsste man eine 75% Mehrheit haben, um andere Teile der Verfassung zu ändern. Ramaphosa hat auch mehrfach gesagt und betont, dass produktiv wirtschaftende Farmer nicht enteignet werden sollen.
Trotzdem ist da bei vielen ja sofort das Schreckgespenst Zimbabwe. Da wurden die weißen Farmer ohne Entschädigung enteignet, sie wurden vertrieben, verloren alles mit einem Schlag, aber mit ihnen ging eben auch Wissen verloren. Zimbabwe, die ehemalige Kornkammer Afrikas, verwandelte sich dann in ein Armenhaus.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Zimbabwe ist aber damals ein ganz anderer politischer Kontext gewesen als Südafrika. Ich glaube, was man erstmal verstehen muss, ist, dass die Landreform in Zimbabwe unter Mugabe zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde, wo er viel innenpolitischen Druck hatte und politische Verluste hinnehmen musste. Er verbündete sich damals mit dem Militär, mit den ehemaligen Veteranen aus der Befreiungsbewegung und vertrieb nicht nur die weißen Farmer, sondern auch die Farmarbeiter und ihre Familien. Das waren schätzungsweise bis zu 2 Millionen Menschen, die in der Oppositionsbewegung größtenteils organisiert waren. Das war also auch ein Versuch, die Opposition zu schwächen. Tatsächlich ist es so, ich war viel in Zimbabwe in den letzten Jahren auch und habe, dass einige weiße Farmer tatsächlich im Land geblieben sind und heute für die Teile der ZANU-PF, der Regierungspartei in Zimbabwe, sogar Farmen bewirtschaften. Und solche Arrangements gab es auch. Und es ist tatsächlich so, das Wissen ging verloren, aber das hatte auch mit diesem, das heißt auch Fast-Track-Landreform, war eine sehr radikale, brutale und auch umfassende Umverteilung, bei der man sich danach nicht gekümmert hat, was mit dem Land passiert. Und das ist aber wirklich ein anderer politischer Kontext als der, den wir gerade in Südafrika haben, wo das im Parlament demokratisch gerade auch entschieden wird.
Es gibt Beobachter, die sagen, Ramaphosa spiele auf Zeit. Eigentlich wollte er nur die Konkurrenz der IFF einhausen. Jetzt habe er Beratungsgesellschaften gegründet, die die Reform extra in die Länge zögern. Teilen Sie diesen Eindruck?
Also sicherlich ist es so, dass er vor den Wahlen dieses Thema aufgegriffen hat, weil das natürlich das Kernthema war der IFF in den letzten Jahren. Man darf aber nicht vergessen, dass bereits unter Jacob Zuma ein großes Gremium eingesetzt wurde, das sich umfassend mit der Frage der Verteilungsgerechtigkeit in Südafrika beschäftigt hat. Da gibt es einen umfassenden Report, den hat der ehemalige Präsident Halema Motlanthe veröffentlicht, da stehen sehr viele gute Vorschläge drin. Eigentlich ist es wie so eine Art Handreichung, was jetzt passieren müsste. Und tatsächlich hat, also tatsächlich sind einige Aspekte dieser Frage jetzt auch in der politischen Debatte. Ich denke, dass dem ANC und auch Ramaphosa klar ist, dass die Frage der Verteilungsgerechtigkeit mittelfristig, langfristig zentral ist für Südafrika. Die Unzufriedenheit mit diesen ungleichen Besitzverhältnissen ist groß und der ANC muss liefern, sonst wird es sehr schwierig spätestens in 5 Jahren bei den Wahlen. Wenn man hier nun wieder den Eindruck erzeugen würde, man geht eine Reform an, die im Endeffekt keine sichtbaren Ergebnisse bringt. Gleichzeitig, das ist eben der Punkt, das ist eine komplexe Reform. Sowas kann man auch nicht übers Knie brechen. Und ich denke, gerade vor dem Hintergrund, dass das sowieso so politisiert ist und sehr viel Angst auch vor dieser Landreform im Raum ist, gerade ja auch was ausländische Investoren angeht, macht es natürlich auch Sinn, sowas langsam anzugehen und zu gucken, was kann man machen. Aber natürlich muss, sobald die Wahlen abgeschlossen sind und das Regierungsgeschäft wieder normal läuft, er da auch liefern. Aber ich denke, dass da sicherlich in einigen Bereichen etwas passieren wird.
Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik, vielen Dank. Sie hören H2, der Tag. Frust in Freiheit. Wahlen in Südafrika. Schauen wir nochmal zurück auf den Beginn dieser Freiheit, als Nelson Mandela übermorgen vor 25 Jahren in sein Amt eingeführt wurde und Folgendes sagte.
Heute statten wir alle durch unsere Anwesenheit hier die neu gewonnene Freiheit mit Ruhm und Hoffnung aus. Aus den Erfahrungen eines außergewöhnlichen menschlichen Desasters, das viel zu lange gedauert hat, muss eine Gesellschaft erstehen, auf welche die ganze Menschheit stolz sein kann. Wir, die wir noch vor gar nicht so langer Zeit Ausgestoßene waren, haben heute das seltene Privileg, auf unserem eigenen Boden Gastgeber für die Nationen der Welt zu sein. Wir danken allen unseren erlauchten internationalen Gästen dafür, dass sie gekommen sind, um gemeinsam mit den Menschen unseres Landes Besitz zu ergreifen von dem, was letztlich einen gemeinsamen Sieg für Gerechtigkeit, Frieden und menschliche Würde darstellt. Wir haben zu guter Letzt unsere politische Emanzipation verwirklicht. Wir verpflichten uns, alle unsere Mitbürger von den weiterhin bestehenden Fesseln der Armut, der Entbehrung, des Leids, des Geschlechts und weiterer Diskriminierungen zu befreien. Niemals, niemals und niemals wieder soll es geschehen, dass dieses schöne Land die Unterdrückung des einen durch den anderen erlebt. Die Sonne wird niemals eine menschliche Errungenschaft so ruhmreich erstrahlen lassen. Lasst Freiheit herrschen. Gott segne Afrika.
Aus Nelson Mandelas Biografie »Der lange Weg zur Freiheit«. Kritiker heute sagen, Mandela hatte eine romantische Vision von der Regenbogennation. Er sprach von der Überwindung der Armut. Tatsächlich aber muss ungefähr die Hälfte der Südafrikaner heute immer noch mit weniger als 2 Euro am Tag auskommen. In örtlichen Highschools wird das Mittagessen, Maisbrei, oft schon morgens ausgegeben, weil die Kinder mit leerem Magen in die Schule kommen. Mandela sprach von einer Gesellschaft, auf die Menschheit stolz sein kann. Tatsächlich regieren in den Townships AIDS, Drogen und Kriminalität. Südafrika ist das 9. gefährlichste Land der Welt. 2 Drittel der Bevölkerung ist unter 35 Jahre alt, die sogenannten Born Frees, aufgewachsen in der Freiheit. Sie haben keine Zeit, nochmal 25 Jahre auf Veränderung zu warten. Sie wollen den Wandel und zwar jetzt.
Es klingt beschwingt, aber der Gesang täuscht. Hier geht es um grundlegende Dinge, die fehlen. In Alexandra, einem Township in Johannesburg, sind es Wohnungen. Und deshalb haben die Menschen ihren Stadtteil neulich kurzerhand dicht gemacht. Reifen auf den Straßen standen in Flammen und die Polizei rückte mit massiven Einsatzfahrzeugen an. Man sieht doch, wie überfüllt Alexandra ist. Hier ist kein Platz mehr. Wir hoffen, dass uns die Regierung Land geben kann, damit wir alle hier leben können. Diese Bewohnerin klingt ruhig und doch ist sie umgeben von jeder Menge hitziger Diskussionen. Ähnlich sieht das dieser Tage in Somerset West aus. In dem Ort in der Nähe von Kapstadt haben Menschen auf einem Stück Land einfach angefangen, Hütten zu bauen. Wir haben im Hinterhaus gewohnt, können aber die Miete nicht mehr bezahlen. Das Stück Land hier ist seit Jahren ungenutzt. Wir nehmen das jetzt in die eigene Hand und bauen unsere Hütten darauf. Wir bleiben hier und gehen ganz sicher nirgendwo sonst hin. Wild entschlossen klingt sie, so wie viele andere auch. Aber das sind nicht alle Probleme von Millionen von Menschen. In Boysens, einem Township bei Pretoria, gehen die jüngsten Proteste um etwas ganz anderes. Die Leute beschweren sich über die Infrastruktur. Sie leben an keinem schönen Ort. Kinder müssen in die Schule, aber kein Bus fährt hier durch, um sie dorthin zu bringen. Das geht schon eine Weile so. Protestiert wird mit harten Bandagen. Ganze Straßen werden blockiert und das auch in angrenzenden Wohngebieten. Dort können Anwohner teilweise nicht einmal mehr zur Arbeit fahren. Morgens können wir nicht mal mit dem Auto rausfahren. Die Straße ist total verbarrikadiert. Wenn man rauskommt, dann werfen sie Steine mit Schleudern. All sowas. Nicht einmal zur nächsten Kreuzung darf man fahren. Mal an einem, mal an einem anderen Ort. Fast schon täglich protestieren die Südafrikaner. Nosi kommt aus Philippi, einem Township in Kapstadt. Sie sagt, sie wird definitiv nicht mehr die Regierungspartei ANC wählen.
Because I need the changes. Give us the land.
Weil ich einen Wechsel brauche. Ich will Land, kostenlos, und Häuser, Wasser, kostenlos und kostenfreie Bildung. Realistisch sind diese Wünsche kaum, wenn man von den Kosten ausgeht. Und doch sind sie 25 Jahre nach den großen Versprechungen durchaus nachvollziehbar.
Jana Gent, 25 Jahre nach den großen Versprechungen und 25 Jahre nach der Rassentrennung. Bis Willem de Klerk und Nelson Mandela das Ende der Apartheid verkündeten, wofür sie den Friedensnobelpreis bekamen, gab es getrennte Sitzplätze im Bus oder auf der Parkbank. Der Großteil der Bevölkerung wurde eingepfercht in Riesenghettos und versklavt, erhielt nur minderwertige Bildung und jeder, auch friedliche Widerstand, wurde gewaltsam unterdrückt. Apartheid bedeutet Trennung, erst durch die Engländer, später durch die Buren. Offiziell sind die Südafrikaner heute nicht mehr getrennt. Inoffiziell, wie wir gehört haben, aber in großen Teilen schon. Stefan Bierling lehrt internationale Politik an der Universität Regensburg und leitet die Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen. Außerdem hat er ein Buch geschrieben über Nelson Mandela. Guten Abend.
Ich grüße Sie.
Herr Professor Bierling, war die Regenbogennation also nur ein Wunschtraum?
Nein, das war damals vor 25 Jahren, als Mandela diesen Begriff geprägt hat, eine ganz reale Geschichte. Und in manchen Bereichen ist es ja durchaus auch eingetreten. Wir haben heute einen größeren schwarzen Mittelstand. Wir haben auch Wohngebiete, wo Schwarz und Weiß nebeneinander leben. Aber natürlich ist ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung ökonomisch noch in einem sehr verzweifelten Zustand und deren Hoffnungen haben sich nicht wirklich erfüllt. Und damit hat natürlich auch der ANC heute zu kämpfen.
Nelson Mandela war unbestritten eine charismatische Figur. Von ihm ging ein Zauber aus, in Südafrika Madiba Magic genannt. Er saß 27 Jahre im Gefängnis in einer winzigen Zelle, in der er nicht mal die Beine richtig ausstrecken konnte, mit extra wenig Kalorien am Tag. Später lud er die ehemaligen Gefängnisaufseher in seinen Präsidentenpalast und sagte, nur ein Mensch ohne Hass kann wirklich frei sein. Was kann sich Südafrika heute von ihm abschauen?
Eine ganze Menge, diese positive Vision für Südafrika, die mittlerweile doch in den ganzen Korruptionsskandalen, die wir erlebt haben, weitgehend untergegangen ist. Aber es kann sich von ihm auch abschauen, die eiserne Disziplin für das Land zu arbeiten. Er war immer integer. Er hat als Vorbild im Grunde für Afrika und gerade für Südafrika leben wollen. Er hat keine Bestechungsgelder genommen. Das sind alles Dinge, die man von ihm wirklich lernen könnte. Vor allem aber hat er immer Wert auf Ausbildung, auf Schule, auf Universität gelegt. Er war ja einer der bestausgebildeten Schwarzen in den 50er Jahren als Anwalt, der die eigene Kanzlei hatte. Ihm war das immer wichtig, dass gute Ausbildung im Grunde die Schwarzen auch ermächtigt, dann an ökonomischen Erfolg teilzunehmen. Und hier ist wahrscheinlich das größte Versagen des ANC. Er hat es nicht geschafft, ein Schulsystem in den letzten 20 Jahren zu etablieren, das Schwarzen gute Chancen einräumt. Nur einige Eliteschulen, da dürfen die schwarzen Mittelstandskinder mittlerweile hin, aber die große, breite öffentliche Schule, das ganze System ist kaputt und korrupt.
Der Hass vieler junger Schwarzer in Südafrika richtet sich nicht nur gegen den ANC, sondern auch gegen Mandela selbst. Heißt das, Mandela habe sie an die Weißen verkauft? Ist das eine berechtigte Kritik?
Nein, das ist es nicht. Mandela ist nach wie vor bei allen Schwächen, über die man diskutieren kann, die Lichtgestalt nicht nur Südafrikas, sondern des afrikanischen Kontinents, vielleicht des 20. Jahrhunderts überhaupt. Und ihm jetzt vorzuwerfen, dass er Kompromisse eingehen musste während dieser Verhandlungen über das Ende der Apartheid, ist völlig ungeschichtlich, ahistorisch. Er hat es geschafft, ohne Bürgerkrieg, ohne Waffengewalt, dieses Südafrika, wo sich ja schwarz und schwarz und weiß und weiß und weiß und schwarz bekämpften, das zurückgerissen zu haben vom Bürgerkrieg und in eine friedliche Demokratie überführt zu haben. Das kann man nicht negieren, das hilft auch nichts, das heute irgendwie madig zu machen, sondern Mandela hat den Weg geebnet, den natürlich dann seine Nachfolger hätten auch konsequent weiter beschreiten müssen. Bessere Ausbildung, gute Regierungsführung, Chancen für Schwarze in unterschiedlichsten Bereichen, nicht nur in der Administration. Alles das haben sie sträflich versäumt, weil sie sich dann doch in korrupte Machenschaften haben eingelassen. Zuma und andere haben den Staat im Grunde ausgeplündert und im Grunde sich persönlich und ihre eigenen Familien und Clans bereichert. Das war nicht das, was Mandela wollte. Insofern ist die Kritik an den heutigen Zuständen in Südafrika eine Kritik, die nicht Mandela treffen muss, sondern vor allem seine Nachfolger, dabei vor allem Zuma.
Morgen vor einem Vierteljahrhundert wurde in Südafrika zum ersten Mal frei und demokratisch gewählt. Wo sehen Sie das Land in den nächsten 25 Jahren?
Tja, von der großen Hoffnung ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Die Wachstumsraten sind sehr schlecht. Der ANC hat zum Teil an Macht eingebüßt auf lokaler Ebene. In 25 Jahren würde Südafrika, wenn sie ein einigermaßen ordentliches Wachstum hinkriegen, wenn Ramaphosa es schafft, jetzt aus einer gestärkten Stellung als neuer Präsident wieder ökonomischen Verstand in dieses Land zu tragen, dann haben sie durchaus Chancen. Aber es wird ein schwieriger, harter Weg, weil Südafrika ja nicht so sehr in Konkurrenz steht mit Simbabwe und Botswana und anderen Ländern in der Region, sondern die konkurrieren um Arbeitskräfte mit aufstrebenden asiatischen Staaten, wo die Ausbildung viel besser ist, wo viel mehr Arbeitsdisziplin herrscht, wo die Korruption niedriger ist. Denken Sie an Singapur, an Südkorea und ähnliche Staaten. Da muss Südafrika sich auch hinentwickeln, wenn es auf den Weltmärkten eine Chance haben will und wenn es damit auch politische Stabilität und Perspektiven für diese ja im Grunde vergessene, vernachlässigte Generation erarbeiten will.
Professor Stefan Bierling, Politikwissenschaftler von der Uni Regensburg. Er hat das Buch geschrieben, Rebell, Häftling, Präsident, erschienen bei C.H. Beck. Wenn es schon Südafrika nicht schafft, welches afrikanische Land dann? Noch immer gilt das Land am Kap als Taktgeber für den ganzen Kontinent. Wir stürmen jetzt vorwärts, hat Ramaphosa heute bei seiner Stimmabgabe gesagt. Er wird, so viel ist sicher, gegen viele Widerstände anrennen müssen. Das war H2 Kultur, der Tag Frust in Freiheit, Wahlen in Südafrika. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.